Es ist halt trotzdem, das Maß steigert sich ja immer. So viele tolle Sachen wie kommen, so viel Scheiße passiert da halt eben auch. Durch diese Motivation in diesem Bereich endlich irgendwie wirklich arbeiten zu können, also mir meinen Traumjob irgendwie so gebaut zu haben, habe ich mir mein eigenes Hamsterrad gebaut. Es war an schönen Orten, aber es war trotzdem ein Hamsterrad. Und das, was ich ja natürlich in meinem Logischen habe, wie wollen wir in Zukunft leben, lernen, arbeiten, habe ich ja eigentlich genau vorgelebt, wie man es nicht macht.
Hallo, du Herzensmensch da draußen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heiko Kolz ist Vollblutunternehmer. Ihn treibt die Idee an, Menschen aus verschiedenen Fachrichtungen und Generationen zusammenzubringen, in den Austausch zu gehen, voneinander zu lernen und sich gemeinsam die Frage zu stellen, wie wollen wir in Zukunft leben, lernen und arbeiten? Heiko steht für seine Coworking Spaces und Kreativorte, die er entweder selbst mitgegründet hat oder in beratender Funktion unterstützt. Heute sprechen wir über seine Arbeit als Unternehmer und über ein neues Thema, welches ihn persönlich seit einiger Zeit begleitet. Das ist die innere Arbeit, die Auseinandersetzung mit seiner mentalen oder allgemeinen Gesundheit, wenn man so will. Wie diese beiden Themen zusammenpassen und warum beide so wichtig sind, erzählt uns Heiko heute in diesem Gespräch. Ich freue mich sehr. Hallo, lieber Heiko. Da sagt man bei euch, glaube ich, Moin. Moin würde das heißen jetzt in deiner Sprache.
Ja, Moin Anna. Hallo liebe Anna, schön, dass ich da sein darf. Vielen, vielen Dank für die tolle Anmoderation.
Warum Moin? Wo kommst du her?
Moin, ich lebe jetzt in Hamburg, habe vorher 12 Jahre in Kiel gewohnt, komme aber ursprünglich aus Rheinland-Pfalz. Also einmal so den ganzen Turn gemacht, die ganze Tour gemacht von Rheinland-Pfalz bis nach Schleswig-Holstein. Und hier im Norden gefällt es mir dann doch am besten.
Ach, interessant. Das heißt, dieses Moin hast du dir angelernt. Damit genau. Bist du nicht ins Leben gestartet, sondern hast du dir angeeignet. Lieber Heiko, ich kenne dich jetzt schon ein bisschen besser als unsere Zuhörerschaft. Und du hast viele verschiedene bunte Facetten. Und ich weiß gar nicht, wie wir das alles in eine Stunde Podcast alles bringen. Aber wir versuchen es. Ich möchte schon gerne, dass wir versuchen, dich komplett vorzustellen. Und dabei wirst du mir natürlich behilflich sein. Ich fange mal bei deiner Arbeit an. Ich glaube, das ist so dein Herzensprojekt oder dein Steckenpferd. Und da bist du auch zu Hause auf allen Bühnen dieser Welt. Ich habe einige Podcasts von dir gesehen, einige Vorträge. Da bist du ja zu
Noch nicht auf der ganzen Welt, aber ich
auf arbeite. Auf der ganzen dran. Welt, aber in der deutschsprachigen zumindest mal. Und jetzt geht man davon aus, dass meine Zuhörerschaft vielleicht so ein bisschen ländlicher ist und noch nicht so viel von Coworking Spaces gehört hat. Und so die Begriffe wie New Work auch noch nicht so ganz, ganz, ganz oft gehört hat. Vielleicht fangen wir da mal an, dass du so ein bisschen erläuterst, warum und was ist das?
Ja, kann ich gerne machen. Coworking erstmal vielleicht erklärt, also wie der Begriff schon heißt, einfach ins Deutsche übersetzt, heißt zusammenarbeiten. Und das habe ich einfach in meinem Lebenslauf immer so kennengelernt und hat mir ja immer sehr viel Spaß gemacht und sehr viele Energie gebracht. Sei es jetzt als Soldat oder als Dachdecker, aber dann auch später, wo ich mein Abi nachgemacht habe oder mein Studium. Immer, wenn ich mit mehreren Menschen irgendwie was zusammen gemacht habe, Projekte gemacht habe, Ideen gesponnen habe, dann hat mir dieses Zusammenarbeiten sehr viel Spaß gemacht. Bin dann über 2, 3 Jobs so ein bisschen mehr in das Thema reingekommen und habe dann so eine ganze Entwicklung quasi mitbekommen, die der Coworking Spaces, also wirklich Orte, wo dann erstmal Schreibtische stehen, wo Menschen zusammenkommen können, sich dann halt tageweise, wochenweise, monatsweise da einmieten können und so dann halt eben erstmal wirtschaftliches Risiko ein bisschen verteilen. Also wenn zum Beispiel dann sowas wie Corona kommt, dann kann man sagen, super, ich bleibe jetzt erstmal zu Hause und dann haben die keine fixen Mietkosten, die sie dann zahlen müssen. Das ist erstmal, glaube ich, so die Grundidee dahinter. Der rein wirtschaftliche Faktor, ne? Der rein inhaltliche Faktor ist dann aber natürlich, Menschen zu treffen, die man sonst nicht trifft, nicht alleine irgendwie im Homeoffice zu sitzen, dass einem die Decke auf den Kopf fällt. Das sind, glaube ich, so erstmal die zwei grundlegenden, einmal der wirtschaftliche Faktor, einmal der inhaltliche Faktor. Und was wir dann so ein bisschen weiter gesponnen haben, war, dass wir das Ganze noch mit schönen Orten verknüpft haben, also ne, wie der Name schon so ein bisschen sagt, kreative Orte, dass wir wirklich alte Marinelazaretts, alte Bauernhöfe, alte kleine Stadtvillen dabei unterstützen und beraten, eben diese zu sanieren, eine Community aufzubauen, also Menschen zusammenzubringen, das ist der Begriff Community, um dann halt einfach zu schauen, was eigentlich passiert, wenn Menschen aus verschiedenen Generationen und Fachrichtungen zusammenkommen und sich dann die Themen unserer Gesellschaft anschauen, Gesundheit, haben wir schon eben gehört, Nachhaltigkeit, Ernährung, Mobilität, alles, was uns gerade so bewegt, aber halt mit Menschen, die einfach mal verschiedene Brillen aufhaben und sich dann diesen Themen widmen.
Also wie kann man sich das banal vorstellen oder einfach gesagt, dass sich da als Beispiel ein Student, Studierende mit, ich weiß nicht, Unternehmern und sonstigen Leuten treffen und über aus verschiedenen Perspektiven natürlich über ganz verschiedene Dinge sprechen und sich ergänzen und vielleicht auch irgendwie voneinander lernen?
Genau, ich glaube, das fängt dann immer erstmal so an, dass jeder natürlich so sein eigenes Projekt hat. Die sitzen dann teilweise im Coworking Space oder in den Kreativorten und machen so auch ihren eigenen Kram. Und kommen dann mal so in der Pause zusammen oder beim Kaffee und reden dann, ja, wo kommst du denn her, was machst du denn eigentlich? Und eigentlich findet es da immer Überschneidungen, wo sich dann anknüpfen lässt und dann eben Sachen weitergesponnen werden, weitere Gespräche bis hin zu Projekten, die dann sogar entstehen. Ganz schönes Beispiel, um sich das mal besser vorzustellen. In dem ersten Coworking Space, den ich mitgegründet habe, den Impulsraum, das war noch in Felde bei Kiel auf einem alten Bauernhof, oben so ein alter Heuboden, den wir da bespielt haben mit einem Handwerksbetrieb und halt eben Teil Coworking. Da saßen dann irgendwann wir mit dem Handwerksbetrieb, dann eine Änderungsschneiderin, dann ein Gewässerbiologe, ein Kumpel von mir, der seine Professur in Physik geschrieben hat, ein Kumpel, der Roboterarmprothesen verkauft. Und dann sitzt man so beim Frühstück und alle erzählen so ein bisschen, was machst du denn? Und ich kam halt so ein bisschen zu spät. Und Konstantin, der hatte dann der Änderungsschneiderin erklärt, so seine Arbeit, so irgendwas Astrophysik, keine Ahnung, ich könnte es gar nicht mehr wiederholen. Aber dann waren die wieder in einem anderen Gespräch und ich hatte mich dann so neben die Änderungsschneiderin gesetzt und sagte so, na, was quatscht ihr denn so? Und dann hatte sie mir das wirklich so erklärt, dass ich es halbwegs verstanden habe, was sie dann so besprochen haben. Und ich glaube, daran sieht man ganz schön, welche Gewerke da irgendwie aufeinandertreffen, welche Fachbereiche da aufeinandertreffen und wie die sich dann mal austauschen. Ich glaube, die würden sich im normalen Leben ja niemals kennenlernen. So. Mhm. Und das ist dann halt das Schöne, wenn sich solche Menschen da vor Ort treffen, unter diesem Begriff Coworking, zusammenarbeiten, zusammendenken, zusammenreden, Kooperation, der Begriff ist natürlich auch ganz groß und dann daraus die Synergieeffekte, die da entstehen, das ist so ein bisschen der Kern vom Coworking oder von meiner Arbeit.
Du hattest gerade schon so reingeworfen, in deiner Bundeswehrzeit, als in der Zeit als Dachdecker und so weiter, jetzt können wir da vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen. Ich möchte natürlich verstehen, was dich antreibt. Also du hast bei der Bundeswehr angefangen, das Ganze gleich vielleicht ein bisschen ergänzen, alles, was, wie du dazu kamst. Aber vorher würde ich schon die Frage stellen wollen, was treibt dich an? Also das Menschen zusammenbringen aus verschiedenen Fachbereichen, das habe ich verstanden, oder auch Lebensbereichen, nicht nur Fachbereichen. Und ich habe so ein bisschen die Liebe zum Alten so herausgehört. Denkmal, also alte Gebäude, habe ich das richtig verstanden? Wo kommt das her? Also wenn ich jetzt an Dachdecker denke, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da viele Gewerke zusammenkommen. Ich bin jetzt auch jemand, ein Kind aus einem Zuhause, wo viele Häuser gebaut wurde und eben mal irgendwie handwerklich jemand irgendwas drauf hat. Und ich kenne das in meinem privaten Leben, dass irgendwie, ja, in der Familie gibt es dann einen Maurer und einen Heizungsinstallateur und dann irgendwie einen Maler und Dachdecker. Und das ist ja nichts anderes als Coworking, könnte man sich so vorstellen. Also kommt die Idee von da oder... Wie würdest du das erklären?
Es waren so mehrere Einflüsse. Also auf jeden Fall auch das, was du gesagt hast, so zu Zeiten von Dachdecker oder auch davor Soldat, einfach diese verschiedenen Menschen, die zusammenkamen und diese Energie, die dann da auch herauskam, das hat mich immer total begeistert. Und ich glaube, dann waren es so zwei Entwicklungen. Also vor einem halben Jahr war so der Sinn dahinter, wo ich gedacht habe, ich hatte ja dann VWL studiert und hatte auch schon zu Dachdecker-Zeiten dann immer, oh Gott, ich muss da so hart arbeiten, ich kriege so wenig Geld und muss das so lange noch machen. Also irgendwie, da muss da noch mehr sein. Und dann habe ich mir halt so langsam so angefangen, wirtschaftliche und gesellschaftliche Fragen zu stellen. So kam es dann zu meinem VWL-Studium irgendwann. Und da habe ich dann immer mehr gesehen, ja, diese ganze Wirtschaft so geht sehr stark in so eine Separierung, Individualisierung. Gibt es ja auch Studien zu, ein Single-Haushalt verbraucht halt viel mehr. Oder macht halt, trägt viel mehr zum BIP bei, ein Bruttoinlandsprodukt, als jetzt eine Familie. Ne, weil dadurch dann halt die Synergieeffekte entstehen, die helfen sich mal gegenseitig, die brauchen vielleicht nur einen Fernseher. Ne, und das hat mich irgendwie gestört. Und ich dachte so, das kann doch nicht wahr sein. So, wir trennen die Menschen immer mehr voneinander, damit sie noch mehr so, ich nenne es mal ketzerisch, Opfer im Kapitalismus sind, also so Konsumopfer, und dann in diesem Hamsterrad so laufen, arbeiten gehen, um sich Sachen zu kaufen, die vielleicht kein Mensch braucht, um Leute zu beeindrucken, die man auch irgendwie nicht mag, um dann ein Auto auch noch sich leisten zu können, um dann zur Arbeit zu kommen. Ich dachte mir so, oh Gott, also das ist irgendwie so ein Teufelskreis, das ist doch irgendwie nicht schön. Und je mehr Leute ich dann immer zusammengebracht habe und wieder so drüber rumphilosophiert haben, desto mehr Ideen sind uns gekommen, desto mehr Projekte haben wir dann irgendwie auch angefangen. Und ich würde mal sagen, so hat sich das dann irgendwie hochgeschaukelt. Da kamen irgendwie immer mehr Menschen mit dazu. Ich glaube, jetzt gerade so in dieser Zeit von Digitalisierung, Automatisierung, ne, der Mensch fragt sich, glaube ich, sowieso viel, wo ist überhaupt noch mein Platz, wie sieht überhaupt in 5 oder 10 Jahren mein Job aus? Ich glaube, diesem Gefühl von dieser Unsicherheit, da versuchen wir so ein bisschen entgegenzuwirken, die Leute zusammenzubringen, zu sagen, ey, ihr seid damit nicht alleine, viele machen sich gerade diese Gedanken. Und genau, jetzt so, das wäre so die erste Entwicklung. Die zweite Entwicklung, die ich jetzt so beobachtet habe, seitdem ich mich halt mehr mit meiner Gesundheit, mit meiner mentalen Gesundheit beschäftige, dass es halt, glaube ich, auch viel so ist, dass ich selber irgendwie Anerkennung und Zugehörigkeit suche und deswegen dann Menschen zusammenbringe, wo ich dann auch ein Teil von bin, wo ich mich dann auch wohlfühle, wo ich dann auch irgendwie meinen Platz habe. Das aber noch eine sehr frühe oder noch eine sehr neue Erkenntnis, die ich jetzt so im letzten halben Jahr machen durfte, was aber auch so ein bisschen aus meiner Kindheit, Jugend, glaube ich, herrührt. Und würde sagen, so diese beiden Entwicklungen, das steckt dahinter, dass ich das mir zur Lebensaufgabe gemacht habe, zu überlegen, wie wollen wir in Zukunft leben, lernen, arbeiten und dazu dann Menschen aus verschiedenen Generationen und Fachrichtungen zusammenbringe, weil ich glaube, alleine werde ich die Antwort nicht finden.
Verstanden. Das bedeutet, unbewusst wurdest du angetrieben zu dieser Idee, unterbewusst erst einmal, und jetzt kommst du sogar dahinter, warum das alles passiert ist und wie das alles entstanden ist. Das ist ja interessant. Auf dieses Thema deines mentalen Inneren kommen wir gleich. Das ist das zweite große Thema. Ich möchte aber trotzdem gerne noch bei deinem Unternehmertum bleiben und bei dieser Idee, die ich sehr interessant finde. Und du hast gerade was gesagt, vielleicht eine kritische, damit wir auch mal eine kritische Stimme zu Wort kommen lassen. Fragen, du hast gerade gesagt, bei diesen Single-Haushalten, Statistiken hattest du angesprochen und hast gesagt, wir oder viele von uns sind Opfer des Kapitalismus. So, jetzt frage ich mich tatsächlich einfach aus Interesse, ja, womit verdient ihr denn euer Geld? Also ist das, es ist ja ein Wirtschaftsunternehmen, so eine Wohlfühloase, oder kommt man da und verbringt da Zeit und ja, alles ist schön? Also tragt ihr auch einen Beitrag zum BIP, wie du das sagst, Bruttoinlandsprodukt?
Und immer mehr, glaube ich.
Wie funktioniert das? Also genau, ist das alles nur Work-Life-Balance oder ist das wirklich auch etwas, was ja deine Miete dich bezahlen lässt?
Mittlerweile schon. So ein bisschen aufpassen mit dem Work-Life-Balance-Begriff, kann man mich so ein bisschen jagen, da kann ich gleich noch ein bisschen mehr zu sagen.
Na klar.
Aber immer mehr. Also der ganze Bereich Coworking, Kreativorte, das ist natürlich ein Markt, der gerade so die letzten 4, 5 Jahre richtig entsteht, wo die Nachfrage auch wächst. Und gerade in so einer Phase ist man natürlich auch viel auf Förderung angewiesen oder sei es auf Spenden und in, eben zu gucken, wie man da dann auch startet. Wie ein ganz normales Startup halt eben auch, wo man erstmal gucken muss, man muss die Geschichte erzählen, um dann Gelder einzusammeln. Aber dann wird darauf hingearbeitet, dass es natürlich ein normaler Wirtschaftsbetrieb wird. So, und da sind unsere Modelle ganz klassisch, auch kapitalistisch, einfach Vermietungen und Veranstaltungen. Ne? Also ob da jetzt Wohnhäuser sind oder ob da natürlich die Coworking-Plätze vermietet werden oder Lagerfläche vermietet wird, Campingplätze vermietet werden. Oder dann halt auch von kleinen bis großen Veranstaltungen. Das ist so eigentlich das Hauptgeschäft. Immer natürlich dann aber mit dem Blick mehr auf den Menschen. Punkt 1 und Punkt 2 habe ich, glaube ich, einen anderen Begriff von Wirtschaftlichkeit. Wirtschaftlichkeit, darunter verstehe ich immer eine Balance zwischen 3 Säulen, und zwar Ökonomie, Ökologie und Soziales. Nicht so wie jetzt im Kapitalismus, da bedeutet der wirtschaftlich eigentlich gleich ökonomisch. So, da gehen natürlich ne, Klimakrise, Ökologie, Sozial, Rentenversicherung, Sozialversicherung, läuft auch alles nicht so ganz so rund. Ich glaube, da werden wir heute nicht näher drauf eingehen. Deswegen da wieder zu gucken, zwischen diesen drei Säulen wieder eine Balance herzustellen. Das sind so die zwei Punkte, wo wir dann eben gucken, wie wir dann so eine Orte aufbauen. Und das findet immer mehr Anklang, so dass wir auch einige Investoren finden, aber auch Fördertöpfe ganz gut anzapfen können und dann so nach und nach halt diese Entwicklung nach vorne treiben und es dann immer mehr zu auch einem wirtschaftlich anerkannten Geschäftsmodell dann auch der alten Wirtschaft präsentieren können, sodass wir da für voll genommen werden.
Ist wahrscheinlich schon passiert, wenn du sagst, also Investoren sind schon da und genau. Also ich erlebe euch, zumindest mal das, was ich jetzt gesehen habe, schon so, dass ihr als voll genommen werdet, aber das ist natürlich jetzt auch nur eine kleine Einschätzung. Du bist VWLer, hast uns ja gerade erzählt, also nach deiner Karriere bei der Bundeswehr auf dem Dach der Häuser, hattest du irgendwann mal beschlossen, so ist es mir irgendwie alles zu wenig, ich studiere jetzt mal VWL. Und dann hast du jetzt gerade zumindest mal zwei, drei Pünktchen unsere gesellschaftlichen Probleme angesprochen. Ich möchte nicht zu tief einsteigen, dafür reicht die Zeit nicht. Aber ich möchte zumindest mal einen Schwenk dahin machen, weil ich, für mich passt so ein bisschen was nicht zusammen. Und zwar, also du hast es gerade schon in der letzten Antwort so ein bisschen erklärt. Wenn wir jetzt unsere gesellschaftlich-politische Lage mal angucken, ich glaube, wir haben uns die letzten 10 Jahre nie so extremst die Köpfe eingeschlagen wie gerade in der Zeit. Also wir sind in einer herausfordernden Zeit im Moment. Und dann sehe ich dann so einen Unternehmer wie dich und deine Kollegen und Kolleginnen, die letztendlich daran arbeiten, Menschen zusammenzubringen, Brücken zu bauen, einander die Hand zu reichen. Du hast gerade erzählt, Soziales ist eine der drei wichtigsten Säulen. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Randthema, sondern das ist einer der wichtigsten Themen. Und ist das auch etwas, wird wahrscheinlich auch dein Antrieb sein, auch das an die Öffentlichkeit herauszutragen, was sie da macht. Aber wie erfolgreich fühlst du dich bei diesem Thema, Menschen zusammenzubringen? Oder hast du manchmal das Gefühl, du kämpfst gegen Windmühlen, die einfach nicht mehr ja, zu bewegen sind? Hast du manchmal?
Ja, natürlich habe ich das. Also ich glaube, einmal so ein bisschen aus der Verzweiflung heraus auch, weil man eben sieht, was momentan alles so los ist und man dann denkt so, man ist so ein kleines Licht, was soll das irgendwie ändern? Auf der anderen Seite ist es aber auch der Ansporn, also was soll man sonst machen? Klar, man kann auf Demos gehen, man kann irgendwie sich in der Politik engagieren und. Das habe ich alles irgendwie mal ausprobiert. Das war irgendwie nie so meins und über den Weg des Unternehmers dann eben zu schauen, was man da machen kann. Da denke ich so oft und so viel drüber nach, ist das wirklich das Beste, das Meiste oder das Effektivste, was man irgendwie machen kann? Und bisher kam ich immer wieder zu dem Schluss, ja, also vor der eigenen Haustür das zu machen, eigenen Ideen Raum zu geben, Menschen die Tür zu öffnen vor Ort, das war für mich immer greifbarer als irgendwie zu spenden oder wie gesagt, irgendwie auf irgendwelche Demos zu gehen, dann wieder nach Hause zu gehen und dann was? Dann einfach wieder normal in seinem Arbeitshamsterrad oder das war für mich immer irgendwie nicht so ganz schlüssig. Also und da auch nochmal, sind halt immer zwei Seiten einer Medaille. Natürlich auf der einen Seite denke ich ganz oft so, das, was du da machst, ändert doch überhaupt nichts, das bewegt doch überhaupt nichts. Und auf der anderen Seite ist es dann aber auch wieder Ansporn und das Weitermachen und also auf jeden Fall habe ich diese Zweifel, aber mit den Projekten, mit den Menschen, mit den Ideen vor Ort und mit vielen Entwicklungen habe ich dann auch wieder positive Gedanken. Und das ist ja auch immer, irgendwie muss man da eine Balance finden. Man darf sich so von dem einen oder von dem anderen Gefühl nicht so hinreißen lassen. Sonst wird man zu überschwänglich, sonst wird man irgendwie zu deprimiert. Also ist natürlich immer ein Ritt auf Messerschneide.
Mhm. Ich habe den Satz oder die Frage gerade, glaube ich, da mit einer Aussage angefangen, irgendwas passt da nicht zusammen. Im Gegenteil, es passt alles zusammen. Also wenn euch das als Ziel ja an die Fahne schreibt, wir möchten Menschen verbinden, dann ist genau das der richtige Zeitpunkt, so zu dem, was gerade da draußen passiert. Ich weiß jetzt, wie viele politische Diskussionen bei euch geführt werden an so einem Frühstückstisch, ob es da auch Auseinandersetzungen gibt, aber wahrscheinlich ja du nix. Insofern auch das ist vielleicht ein guter Ort, ohne dass wir jetzt wirklich darauf zu tief ins Detail gehen können, wo vielleicht die sogenannten berühmten Brücken gebaut werden können. So, du nix wieder, sehr schön.
Werbung. Heute möchte ich euch Franzi vorstellen. Ich bin Franzi, Fotografin aus Siegen. Für meine Shootings gehen wir gemeinsam in die Natur. Dabei lernen wir uns kennen, quatschen, lachen. Denn die schönsten Fotomomente entstehen aus der Situation heraus. Und genau das schaffen wir zusammen. Ganz entspannt und ohne Druck. So wie ihr seid.
Das war sie. Franzi ist also Fotografin und geht mit dir in die Natur, um dort mit dir gemeinsam ganz entspannt schöne Bilder zu machen. Franziska schafft es mit ihrer humorvollen und empathischen Art, alles aus dir herauszuholen. Ich selbst hatte auch bereits ein wundervolles Shooting mit Franzi. Und diese Bilder sind etwas ganz Besonderes. So, nun zum Angebot. Franzi bietet allen mit dem Herzen voraus HörerInnen einen Rabatt von 10% auf alle ihre 3 Shooting-Pakete. Die Beschreibung dieser Pakete findest du auf ihrer Webseite www.franziska-elsner.de. Wenn du nun Interesse an einem Shooting mit Franzi hast, schreib ihr einfach unkompliziert eine WhatsApp an die 0171 9242 312. In der Nachricht an Franzi gibst du einfach den Code mit dem Herzen voraus an, um von dem Rabatt von 10% zu profitieren. Dieses Angebot ist gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos zu Franzis Angebot kannst du gerne in den Shownotes nachlesen. Und nun wünsche ich dir gute Unterhaltung. Wir haben jetzt ganz viel über deine Arbeit gesprochen, über die Idee. Wie gesagt, wenn jemand, der draußen jetzt zuhört, noch Interesse daran hat. Also es gibt ja, ich habe jetzt auch wirklich mich bewusst so ein bisschen beschäftigt mit diesem Thema Coworking Spaces. Wo gibt's die? Wie viele gibt's denn? Wir sind jetzt eher so auf dem Land hier. Ich glaube, auch das ist so ein bisschen deine Idee, das ländlicher zu machen. Das habe ich irgendwo rausgehört. Um auch so die Natur und das Wohlfühlen neben der Arbeit den Leuten, die zu euch kommen, den Menschen, die zu euch kommen, zu bieten. Also am besten am Waldrand irgendwo, wo man auch gleichzeitig entspannen kann. Ja, genau. Das ist so die Idee. Also ich kenne jetzt hier, wo wir leben, Nordhessen, da gibt es hier ein paar Großstädte daneben und ich kenne von einer, also pro Stadt vielleicht mal so einen Ort, einen kleinen Ort, wo man sowas mal machen kann, dass ich stelle mir jetzt so eine konkrete Frage, ich bin jetzt Podcasterin, ich könnte jetzt in so einen Coworking Space in irgendein Büro und sagen, irgendein schalldichte, weiß nicht, eine Kammer oder einen Raum, wo ich einen Podcast aufnehmen kann, das hier wird wahrscheinlich auch bei euch möglich sein. Ne? Das also jetzt zum Beispiel in Bezug auf meine Arbeit. Mhm. Irgendein Architekt, irgendein Student, irgendein, weiß ich nicht, der auch wirklich einfach am PC, am Laptop was arbeiten kann, kann jederzeit zu euch, bezahlt dann eine Tagesmiete oder eine Wochenmiete und kann nebenher noch in den Wald und ein bisschen spazieren und kann mit euch gemeinsam an einem Frühstück das Tisch sitzen, was schön genau. Ist. Genau, das sind so alles so deine Gedanken. Ich möchte gerne darauf zurückkommen, dass du dich in letzter Zeit, im letzten halben Jahr, hattest du gesagt, immer mehr damit beschäftigst, zu überlegen, erstens, wo das herkommt, das haben wir gerade herausgearbeitet, und zweitens, über dein eigenes Wohlbefinden, über deine eigene Gesundheit Gedanken zu machen. Und natürlich ist meine Frage, wieso ein Schmerz oder einfach eine Erkenntnis, was musste dafür notwendig sein?
15 Kilo abnehmen, Magengeschwür und Anne, meine Freundin.
Anne, die Freundin. Schön, Magengeschwür, so, komm mal, Anne, ja.
Klasse. Das war so der Cocktail, der mir den Kopf gewaschen hat und mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, dass so, wie ich das so bisher gemacht habe, nicht mehr weitergehen kann. Mhm. Aber ich kann da noch mal ein bisschen mehr zu erklären. Also jetzt so die letzten 6, 7 Jahre habe ich natürlich, ich habe viele Sachen gemacht, die ich ja auch nicht wusste, wie sie gehen. So, und ich habe dann einfach mal gesagt, ja, aber was bringt es so? Ich mache es jetzt einfach mal. Und das war natürlich auch mit viel Risiken verbunden, das war mit vielen Scheitern verbunden, das war mit vielen Fehlschlägen verbunden. Auf der anderen Seite auch genauso tolle Sachen. Ne? Aber es ist halt trotzdem, das Maß steigert sich ja immer. So viele tolle Sachen wie kommen, so viel Scheiße passiert da halt eben auch. Und das muss man halt eben erstmal alles aushalten und irgendwie auch die Verantwortung, die dann in relativ jungen Jahren ja dann auf mich zugekommen ist, das war jetzt so im Nachhinein halt alles viel zu viel, glaube, was ich da durch diese Motivation in diesem Bereich endlich irgendwie wirklich arbeiten zu können, also mir meinen Traumjob irgendwie so gebaut zu haben, bin ich da, habe ich mir mein eigenes Hamsterrad gebaut. Zwar an schönen Orten, aber es war trotzdem ein Hamsterrad. Ich habe irgendwie 16, 18 Stunden am Tag gearbeitet, 3-4 Stunden geschlafen, kaum noch was gegessen, 2-3 Kannen Kaffee am Tag getrunken. Und das hat der Körper eine Zeit lang mitgemacht und irgendwann hat er gesagt so, ja, mach mal weiter, aber ohne mich. Mhm. So, ne, dass sie dann halt eben durch diese Ernährung und durch das Nichtschlafen und vor allen Dingen den ganzen Stress halt eben dieses Magenspiel bekommen habe und dann gar nichts mehr essen konnte. Also sobald ich Essen gerochen habe, wurde mir schlecht. So, und ja, eines schönen Tages, so wie ich dann in der Verfassung war, bin ich zum Alsenhof gefahren, wo Anne ja einen Retreat gemacht hat mit ihrem Wohnmobil. Und dann erzählte sie mir so ihre Eltern, ihre Verwandten, ihre Freunde.
Das heißt, gesagt, langsam, also Anne, ihr kanntet euch vorher nicht. Das war
euer
Kennenlernmoment. Genau.
Da war ich sogar noch in einer anderen Beziehung oder kurz nach einer anderen Beziehung, auch nach 12 Jahren. Also kam dann auch noch zu dem ganzen Kram dazu. Genau, wo war ich jetzt? Ach ja, genau, dann bin ich auf den Alsenhof gefahren, so in der körperlichen Verfassung, mit der Motivation, die ich da so hatte. Und ich war halt einfach der unfreundlichste, griesgrämigste Chef, keine Ahnung, der da über den Hof gelaufen ist, der keinen Bock hatte, mit Leuten zu reden. Ich wollte halt einfach nur noch meine Arbeit machen. Hab mich halt sehr, sehr auch zurückgezogen. Wenn was war, dann habe ich halt immer so eher den dicken Macker markiert, so ein bisschen. Und genau, bin dann aber trotzdem mit Anne irgendwann ins Gespräch gekommen und sie sagte dann so, warum sie da ist. Weil ihre Verwandten, ihre Freunde gesagt hätten, so, nimm dir doch mal eine Auszeit. Und Anne sagt auch über den Geburtstag, will sie einfach mal ihre Ruhe haben, weil sie zu viel arbeiten würde. So, ne? Dann sagte sie momentan so 6-8 Stunden jeden Tag und so viele Projekte. Und ich dachte so, ja, super, das mache ich bis zum Mittag auch. Und dann haben wir immer mehr geredet. Und ich habe ja versucht, meine Welt wieder so zu begründen, wie ich das sonst auch bei allen gemacht habe. Und ich habe aber schon in ihrem Blick gesehen, dass das bei ihr halt gar nicht ankommt, dass es überhaupt nicht schlüssig ist, was ich da erzähle. Mhm. Irgendwie ist das wahrscheinlich niemandem aufgefallen oder mir hat es niemand gesagt, dass das so alles irgendwie nicht funktioniert. Und das, was ich ja natürlich in meinem Logischen habe, wie wollen wir in Zukunft leben, lernen, arbeiten, habe ich ja eigentlich genau vorgelebt, wie man es nicht macht. So die Projekte, die haben natürlich auf der einen Seite dafür gesprochen und die Menschen, die dann dahin kamen und welche Möglichkeiten die dann hatten, das war alles fein. Aber auf meine Kosten sozusagen, oder also ich auf meine Kosten der Gesundheit vor allen Dingen. Und irgendwie hat sie dann so eine Tür gefunden, wo das bei mir so eingehämmert ist, wo sie dann auch gesagt hat, sag mal, glaubst du den Blödsinn, den du erzählst selber? Also irgendwas stimmt doch bei dir nicht. Du bist super unfreundlich, du bist nur am Arbeiten und erzählst dann was von, wie wollen wir in Zukunft leben lernen, arbeiten und eine Balance zwischen Ökonomie, Ökologie und Soziales. Also fangen wir erstmal bei dir an. Mhm. So, und dann sind wir dann uns halt auch näher gekommen und dann sagte sie aber, also wenn das irgendwie funktionieren soll, dann musst du da auch mal mit deinem Magen und so musst du mal zum Arzt gehen. Und genau, dann habe ich das tatsächlich gemacht. Ich war 10 Jahre, außer beim Zahnarzt war ich bei keinem Arzt. Weil ich immer gedacht, so kriege alles alleine hin, kommt von alleine, geht von alleine, kein Problem. Und ich weiß nicht warum, aber ich bin dann wirklich zum Arzt gegangen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, nee, jetzt muss irgendwie was anders gehen oder irgendwas ist hier anders, was ich nicht kaputt machen will. Und ja, dann hat der Arzt mich untersucht und hat mich dann noch relativ schnell zur Magen- und Darmspiegelung geschickt. Und ja, das Ergebnis war dann, dass der Arzt mit dem Ergebnis vor mir saß und gesagt hat, also da muss man sich schon extrem Mühe geben, um in dem Alter seinen Körper so in den Zustand zu kriegen. Und ich dachte mir so, oh Gott, was ist los? Also, ja, sie haben Magengeschwür. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass das mit Medikamenten weggeht. Das ist schon so groß. Kann gut sein, dass das operiert werden muss. Und mir ist halt natürlich alles runtergefallen. Also ich konnte gar nicht, also man muss dazu sagen, ich habe so ein bisschen so eine Krankenhausphobie. Ich verbinde das halt sehr mit sehr viel Leid und Tod. Also ich habe immer nur Menschen irgendwie da sterben sehen. Meine Tochter, die da zur Welt gekommen ist, das war so das einzige Gute, was ich da so erlebt habe. Ansonsten war es halt echt immer eine Katastrophe und keine Ahnung, Sanität aus der Bundeswehr und was weiß ich. Also ich verbinde nur Schlechtes so mit Ärzten und Krankenhäusern. Und wenn es irgendwie geht, dann meide ich das. Mhm. Aber in dem Moment, wo er mir dann gesagt hat, also was ist denn falsch bei dir? Was machst du denn den ganzen Tag? Und dann habe ich das erzählt, was ich eben erzählt habe.
Wie alt warst du da? Wir haben über dein Alter noch gar nicht gesprochen. Nur für die Hörerschaft da draußen, damit die wissen, ob du 20 bist oder 50 bist. Ja. Oder wann sollte man sich Gedanken machen über deine Gesundheit?
20 wäre ich noch gerne, aber 39 bin ich jetzt.
Ja, ja.
Genau, okay. Und als dann der Satz kam, das ist vielleicht so groß, dass ich operiert werden muss, da, ich kann das gar nicht beschreiben. Das war
Panik.
Nicht wie ein Todesurteil, aber ich habe gedacht, da jetzt noch operiert werden und das schaffe ich alles nicht. Also ich war ja eh schon nicht in dem körperlich wirklich starken Zustand, psychisch dann auch nicht, wie ich dann ein bisschen später feststellen durfte. Und da ich versuche alles, was irgendwie noch zu machen ist oder was alles möglich ist. Und dann haben wir das halt mit, ich weiß gar nicht, wie die Medikamente heißen, Pantoprazol und Omeprazol, was weiß ich nicht alles. Also habe ich dann mehr Tabletten gegessen als normale Lebensmittel. Aber ich hatte Glück, es ist wirklich davon weggegangen und ja, das war für mich Schuss vor den Bug genug. Also ich bin froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Viele, wo man ja auch sagt, in Richtung Burnout, Herzinfarkt oder was weiß ich nicht alles. Ich glaube, ich habe den Schuss vorher jetzt gehört. Und ja, also dieses Gefühl wie beim Arzt mit diesem Ergebnis und auch mit diesem Satz, so ne, wie doof muss man sein, seinem Körper sowas anzutun? Da habe ich gedacht, so, ich erzähle allen Leuten immer, wie schlau ich bin oder wie schlau die irgendwie was machen sollen. Und das war für mich ein Moment, das hat alles, meine ganze Welt hat vorne und hinten nicht mehr zusammengepasst. Und ich habe echt überlegt, so, irgendwie musst du jetzt was anderes machen.
Aber ja. Hast du dann an dir selbst gezweifelt? Also wie kann das sein, dass ich es nicht mitbekommen habe oder weil du so schockiert warst? Ich meine, dass du körperlich schwach geworden bist, hast du ja wahrscheinlich irgendwie mitbekommen. Aber dass dein Arzt dir dann auch so ein bisschen den Kopf gewaschen hat dich das so komplett verunsichert an deiner Macht, also dir selbst gegenüber oder was genau ist da passiert?
Ich würde sogar fast sagen, ich habe das vorher gar nicht mitbekommen. Also ich habe das so weggedrängt, auch wenn Leute dann gesagt haben, du hast so krass abgenommen und ich glaube, also du siehst auch nicht richtig gut aus. Ich sage, ja, natürlich, ihr habt ein bisschen Stress, aber ne, arbeite mal so viel wie ich und dann siehst du genauso aus. Aber ich baue ganz tolle Sachen auf und ich rege ganz viele Sachen und ich habe so viel zu tun. Also ich habe das überhaupt nicht hinbekommen, das selber zu raffen. Und wirklich, Anne und der Arzt, das war so der Mix, wo ich gedacht habe, das waren wirklich so zwei Menschen, die haben mich im Kopf, im Bauch, im Herz komplett einmal getroffen. Das waren meine, nicht Lebensretter, aber meine beiden Retter so in der Situation, wo ich wirklich, wo mir 38 Lichter aufgegangen sind.
Ich stelle jetzt mal eine ganz kleine spirituelle Frage. Glaubst du an solche Dinge wie, es passiert nichts umsonst?
Jetzt ja.
Wie schön. Früher warst du natürlich ein rationaler Mann, Unternehmer. Und hast alles durchgetaktet und hast natürlich gedacht, alles ist in deiner Macht. Und sonst nirgendwo. Verstehe.
Jetzt ist man ein bisschen demütiger.
Ach, wie schön, ja. Also über dein Magengeschwür haben wir jetzt gesprochen. Irgendwann mal hast du verstanden oder erfahren, dass auch psychisch irgendwas verschoben wurde während dieser Zeit. Wie ist das hochgekommen? In welche Situation und was ist genau passiert?
Also das war immer noch die gleiche Situation, immer noch bei dem Arzt, wo wir das Ergebnis besprochen haben, wo ich schon gedacht habe, das schlimmer kann es nicht mehr kommen. Und dann sagte er aber schon, also das sind aber halt nur die Symptome. Also auf gut Deutsch gesagt, er hat das netter ausgedrückt, aber du merkst schon, dass du nicht mehr alle Latten am Zaun hast. Ne? Also müsstest da vielleicht mal mit Leuten reden. Ich hatte ihm natürlich auch meine ganze Vorgeschichte erzählt, ne? Also Kindheit nicht ganz so schön und schon einmal geschieden, kein Kontakt zu meiner Mama, zu meiner Schwester, zu meiner Ex-Frau, zu meiner Tochter, Soldat im Kosovo, Dachdecker, irgendwie unglücklich da in dem Job gewesen, dann die ganze Arbeitsbelastung. Ich habe mich halt viel in die Arbeit reingestürzt, um mich auch nicht mit meiner Vergangenheit zu beschäftigen, so, ne? Das wusste der Arzt alles und das hat ihm halt alles erzählt, weil er natürlich nachgefragt hat, ja, wo kommt denn der Stress her? Also nur weil man jetzt irgendwie ein bisschen viele Zahlentabellen macht oder Gebäude saniert, hat man ja eigentlich so einen Stress. Und es war dann halt irgendwann, wo er auch gesagt hat, ist halt die Summe von diesen ganzen Teilen. Du hast es halt nie verarbeitet, du hast nie darüber gesprochen. und oder geguckt, ob es da was zu reden gibt. So, man muss ja auch gar nicht über alles gleichzeitig reden, aber viele Sachen aus der Vergangenheit, die mich jetzt in meinem Leben halt stark behindern, so, ne? Und genau, nachdem er das dann auch noch gesagt hatte, sagte er, er würde empfehlen, so schnell es geht, halt diese Medikamente zu nehmen und eine Reha zu machen.
Oh Gott. Ich habe doch keine Zeit. Mein Kalender ist voll.
Ja, das, genau das. Und dann aber auch dann wieder diese Krankenhausphobie.
Verstehe.
Ne? Und, so, oh Gott, oh Gott. Und dann liegst du da mit mehreren Leuten in einem Zimmer und die nehmen dir Handy ab und Laptop ab und dann musst du da irgendwie 4 oder 6 Wochen musst du da in so einem Gebäude und ich habe mir das Schlimmste ausgemalt. So, ne? Und dann sagte, habe ich aber aus irgendeinem Impulsraum raus, habe ich gesagt, jo, machen wir Medikamente, Reha, ich bin bei allem dabei, ich will einfach nur, dass ich wieder fit werde. So. Und dann hat er das auch gemacht oder haben wir das gemacht, haben einen Antrag gestellt und entgegen seiner Meinung, dass das so 4 bis 6 Monate dauern kann, war ich nach 4 Wochen am Briefkasten, hatte den Bescheid, dass ich zur Reha gehen kann. Also er hatte anscheinend eine sehr gute Beurteilung geschrieben, dass ich das doch sehr nötig hätte.
Mhm.
Er wusste das natürlich schon und er sagte dann, ich soll da wegen dem Burnout hin, ich bin ja völlig ausgebrannt und sowas. Und als ich dann aber bei der Reha war, war dann der zuständige Therapeut gleich der erste Satz. Also du weißt schon, der Arzt hat in seinem Bericht geschrieben, Burnout wurde dem Patienten gesagt, aber mit Verdacht auf Depressionen. Und ja, so nahm das dann alles seinen Lauf und irgendwie bin ich da reingeschlittert, ohne großartig drüber nachzudenken, bin aber heute extrem froh darüber, dass es alles so gekommen ist und einmal so den Kopf gewaschen, reingesprungen und es hat unglaublich wehgetan, es hat unglaublich viel geholfen, alles gleichzeitig und ja, jetzt muss ich irgendwie gucken, wie man damit klarkommt, was man damit macht und ich glaube, da werde ich dann die nächsten 39 Jahre mit verbringen.
Das wirst du auch schaffen. Du hast ja jetzt auf jeden Fall mindestens mal einen Engel an deiner Seite und wenn man deinen Arzt dazu nimmt, dann mindestens 2. Und so weiter. Wenn ich dich so beobachte bei der Erzählung deiner Geschichte, du huschst so über alles so weg. Zack, 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 zack. Auch die schweren Dinge deines Lebens erzählst du so. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ich bin jetzt natürlich keine Therapeutin und betreibe jetzt keine Küchenpsychologie, aber es ist auch so eine Verdrängungstaktik, dass du erzählst so wenig wie möglich, so schnell wie möglich, damit keine Rückfragen kommen.
Genau. Und dann denke ich, ja, ich habe so schnell geredet, hat keiner mitbekommen, war vielleicht mal kurz irgendwie im Kopf, aber dann bin ich schon an einem anderen Punkt. Also nicht eine bewusste Taktik, aber ich glaube, das ist so, dass ich da irgendwie am besten zurechtfinde. Ich rede immer mehr darüber, aber ich bin halt immer noch irgendwo zwischen 5 und 10%.
Also, Verstehe. Das heißt, wir sollten uns in 2 Jahren unbedingt nochmal unterhalten, weil da kommen noch ganz, ganz viele Dinge, neue Dinge raus. Ich möchte jetzt natürlich jetzt nicht auf deiner schweren Vergangenheit da rumhaken und gar nicht so tief reingehen. Ich habe nur so Verlustangst rausgehört, Krankenhausphobie, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall durch die ganzen Verluste, die du erlebt hast, ja, vielleicht wirklich Verlustangst grundsätzlich und diese Überforderung auf der anderen Seite durch die durch das Unternehmertum, durch dieses viel, viel, viel Arbeiten. Und was hast du für dich persönlich, für deine innere mentale Gesundheit, nochmal, wir müssen über deine Vergangenheit nicht sprechen, auf gar keinen Fall, wenn du nicht möchtest, aber was hast du für dich gelernt aus dieser Reha über deine innere mentale Gesundheit oder auch deine mentale Krankheit, du bist ja dann auch erkrankt daran, was hast du für dich rausgezogen, für den Alltag, also wie gehst du jetzt mit dir um, was hat sich verändert? Und oder hast du das schon wieder vergessen und machst deinen alten Quatsch quasi?
Ja, auch gar nicht so einfach. Also natürlich vergesse ich das auch Tage mal wieder. Aber ja, was ich gelernt habe, also worauf ich aufmerksam wurde, gelernt habe ich das glaube ich noch lange nicht. Aber dass nicht erst die Arbeit kommt und ich dann glücklich werde, sondern ich muss auf mich achten, glücklich werden und dann kann ich gute Arbeit machen. Das habe ich irgendwie, glaube ich, Ursache und Wirkung immer ein bisschen verwechselt. Und da versuche ich ganz praktisch, fängt das an meinem Kalender an, dass ich Pausen einplane, dass erst private Termine kommen. Also ich gehe da mit Anne immer irgendwie auch unsere Freizeit durch. Wo wollen wir hin? Was wollen wir machen? Und gucke dann wieder an die Arbeitstermine rein. Manche natürlich Arbeitstermine sind so wichtig, dass man vielleicht mal was verschiebt. Aber die Priorität in dem Gespräch liegt schon immer darauf, was wollen wir zusammen machen oder was müssen wir auch machen, ne? Auch Haushalt oder Sport, sowas wird wieder mit eingeplant. Das habe ich vorher in meiner Beziehung überhaupt nicht gemacht, kein Sport. Ich musste keinen Haushalt machen, das wurde irgendwie alles gemacht. Ich musste so gut wie nie kochen. Also, und da hat Anne gesagt, also, das kannst du vergessen, das mache ich auf gar keinen Fall. Du hilfst sie genauso
gute,
mit.
Gute Anne.
Du hilfst sie genauso mit, wie ich auch. Oder wie die Anne dann selber auch. Mhm. Und allein das ist schon so viel Arbeit für mich. Vom wirklich ganz blöd Waschmaschine anmachen bis hin zum Einkaufen. Das sind für mich alles Sachen, ja, wenn ich darüber erzähle, man kann das auch vielleicht schwer nachvollziehen, aber das ist für mich tausendmal anstrengender, als irgendwelche Arbeitstermine zu machen. Auch richtig wichtige Termine, wo es vielleicht um Millionen geht oder so. Mhm. Das kann ich besser verkraften und leisten, wie wenn Anne mir einen Einkaufszettel gibt und sagt, geh mal einkaufen. Ich bin schon, dann steht da drauf Ketchup und ich stehe vor so einem Regal und ich bin völlig fertig. Ich denke mir, jetzt hat sie nicht aufgeschrieben, was für ein Ketchup und was soll ich da jetzt holen? Also nur Ketchup jetzt so als Beispiel. Wenn man in so einen Laden geht und da ist ja gerade diese ganzen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Fragen, Konsumopfer, dann gehst du in so ein Geschäft und du denkst ja einfach nur so, Leute, ich möchte hier nicht sein. So, aber ich will ja auch gut essen. Also irgendwie ist es dann, das eine geht nicht ohne das andere und das muss ich jetzt halt irgendwie alles lernen und das ist gar nicht so einfach.
Lieben Gruß an Anne. Anne war auch schon mal in meinem Podcast. Ich verlinke die Folge auf jeden Fall sehr gerne. Dann lernt ihr die auch kennen. Ein ganz tapferes Mädel. Und ich habe jetzt noch mehr erfahren. Positive Dinge.
Mit mir ist also, ja auch nicht so ganz einfach.
Ja, wahrscheinlich. Also mit wem ist es schon einfach? Also wichtig ist natürlich, dass man bereit ist, an so einer Beziehung zu arbeiten oder anders gesagt, an dieser Beziehung festzuhalten. Arbeit klingt nach Arbeit. Aber wenn man, wenn der Mensch einem wichtig ist und die Beziehung einem wichtig ist, dann geht man bestimmte Dinge, geht man neue Wege. Zum Beispiel zum Ketchup-Regal, die man vorher nicht kannte. So, und das gehört dazu und man lernt ja auch voneinander. Du hast ja gerade erzählt, im Privaten hat sich viel verändert oder es musste sich verändern. Du nimmst die Zeit bewusst für bestimmte Dinge im Haushalt, also alltäglichen Dingen, aber auch für Sport, Gesundheit. Wie hat sich dein Unternehmen seitdem geändert, seitdem du diese Diagnosenmehrzahl vom Arzt bekommen hast?
Also es sind ja nicht meine Unternehmen. Ich war ja teilweise Geschäftsführer, Berater, klar Mitgründer. Was ich am Anfang gegründet habe, den Impulsraum, den gibt es nicht mehr. Der ist insolvent, aber auch schon einen Ticken vorher. Alle anderen laufen so. Ich habe halt immer gedacht, so, oh Gott, wenn ich da raus bin, dann klappt das alles nicht mehr und ich bin da ja unverzichtbar. Und ich kann jedem da draußen sagen, die Welt dreht sich ohne uns weiter.
Ist das eine gute Erkenntnis?
Kann ich immer gar nicht sagen, ist das gut oder ist das schlecht. Ich muss erstmal diese Erkenntnis machen und dann mich fragen, was das überhaupt bedeutet. Mhm. Und ist das gut, ist das schlecht? Wieder auf beiden Seiten.
Wie ist das für dich? Also nicht für jemanden, sondern für dich. Ist das für dich eine gute Erkenntnis? Für dich? Zu wissen, dass es ohne mich auch weitergeht. Ich bin gar nicht so wichtig, wie ich früher.
Genau, da auch wieder. Es ist eine Erkenntnis. Es ist nicht gut und es ist nicht schlecht. Es hat gute Seiten und es hat schlechte Seiten. Aber die Erkenntnis ist erstmal nicht gut oder schlecht, sondern irgendwie folgen daraus gute und schlechte Punkte. So, natürlich bin ich traurig darüber, dass das auch ohne mich geht und dass ich gar nicht so wichtig bin, wie ich dachte. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass ich wieder Zeit habe für meine Gesundheit, für andere Dinge. Also, ne, und ja, vielleicht jetzt nach dem Kenntnisstand, jetzt so, was ich alles irgendwie erfahren habe unterm Strich, dass auch mit dieser Erkenntnis für mich daraus resultiert, dass ich eine bessere Balance eben zwischen meinen Säulen so bekomme. Das würde ich schon sagen und ich denke mal, ist auch der Anfang der Entwicklung, die geht noch weiter in diese positive Richtung und von daher. Ja, wenn du so willst, erstmal gibt es eine positive Entwicklung nach dieser Erkenntnis, aber mal schauen, ob das so weitergeht und was das noch alles bedeutet.
Wir schauen in die Zukunft. Du hattest gerade im Nebensatz irgendwann mal gesagt, Work-Life-Balance wolltest du uns noch erklären, da hast du eine besondere Beziehung zu diesem Begriff.
Ja, also jetzt natürlich noch mal ganz anders als vor einem Jahr. Ich habe vor einem Jahr aber auch immer schon den Menschen an den Kreativorten gesagt: Work-Life-Balance. Es ist alles Lebenszeit. So, da habe ich noch gesagt: Ihr müsst schauen, wie kriegt man denn im Leben Arbeit, Freizeit, Ziele, Träume, Wünsche, da irgendwie alles rein. Und es geht nicht, die Arbeit auf so ein hohes Niveau zu setzen und es mit dem Leben gleichzustellen. Für mich war das dann immer so auf einer Stufe, wo ich mir dachte, ey, das Leben steht so viel weiter darüber, dann kommt die Arbeit, dann kommen ganz viele tausend andere Sachen, die man machen möchte. So. Und deswegen habe ich da immer so ein bisschen Problem mit dem Begriff. Und nach dem, was ich jetzt natürlich alles erzählt habe, nach der Erkrankung, nach der Reha und so, ist es natürlich noch stärker so, dass ich denke, ey, eigentlich will ich jede Minute Lebenszeit, die irgendwo reinstecke, will ich mir einen Kopf gemacht haben, ist das sinnvoll? Also, ich bin da, so fand ich das sehr sinnvoll, zu dir in den Podcast zu kommen, weil das mache ich wirklich oder versuche ich sehr viel zu machen, zu überlegen, wo geht meine Lebenszeit rein, was will ich damit, was sind meine Ziele dahinter, um da rauszukommen, um für andere Menschen irgendwie ein Werkzeug zu sein und nur noch in diesem Hamsterrad zu sein und für andere Leute Sachen zu machen und dann zu merken, so, ey, warte mal, aber meine Ziele sind irgendwo ganz anders. Und da stecke ich gar keine Zeit rein. Dann kann ich mich auch nicht beschweren, dass ich die Ziele nicht erreiche. Und sich dann mal hinzusetzen, was sind denn eigentlich meine Ziele? Also, was möchte ich? Viele Menschen, mit denen ich mal spreche, die können mir stundenlang erzählen, was sie nicht möchten. Aber was sie möchten, das wird ein sehr kurzes Gespräch. Und da habe ich jetzt einfach mal den Wunsch, zumindest meine Hausaufgaben zu machen, mich mal hinzusetzen, was ich machen möchte, um dann wirklich da auch meine Lebenszeit reinzustecken. Das sind alles so platte Sprüche, aber wir haben nur das eine Leben und so einmal ein Geschwür hat mir auf jeden Fall gereicht.
Ja, ich hätte dich natürlich jetzt gerne gefragt, ja, was möchtest du, weil du gerade gesagt hast, man weiß ja immer, was man nicht möchte. Aber diese Frage hast du dich scheinbar noch nicht zu 100% beantwortet.
Nee, zu
Und das
100% werde ich die wahrscheinlich nie
wahrscheinlich
beantworten.
nie. Ja,
So
okay.
ein bisschen spoilern kann ich auf jeden
Ja,
Fall.
okay.
Ich möchte mich halt auf jeden Fall im Leben von noch mehr materiellen Sachen trennen. Also auch so, dass man eine Wohnung hat und so viel Krempel hat, das zieht mich momentan extrem runter und ist eher so ein Klotz am Bein. Punkt eins. Punkt zwei ist, ich möchte auf jeden Fall gerne wieder einen Hund haben. Das hat auch so ein bisschen eine Vorgeschichte, würde ich gerne so dabei belassen. Und Punkt drei, ich würde gerne mehr reisen. Und da gucken wir gerade nach so einem Kleinkastenwagen, Dachzelt, war auch ein schönes Erlebnis. Wir waren jetzt letzte Woche bei der Caravan hier in Hamburg. Wir haben halt die ganze Zeit immer nach Campern geguckt und dachte so, Gott, das geht aber 30, 40.000 Euro los und dann sind das auch relativ einfache bis 100.000. Da dachte ich so, wie lange soll ich denn arbeiten und wo soll ich denn das ganze Geld herverdienen? So. Dann haben wir jetzt aber gesehen, so ein kleiner Kastenwagen, irgendwie um die 5.000, 6.000 Euro, nochmal so ein Dachzelt, 3.000 Euro und dann ist das super. Das sieht richtig schön aus, man hat richtig viel Platz und das war für uns so ein Aha-Moment, dass wir gesagt haben, krass, mit relativ wenig Geld kann man sich da die Möglichkeit schaffen zu reisen, weil das ist natürlich ein ganz großer Punkt bei mir. Ich bin ja die letzten 20, 25 Jahre, ich habe da mal einen Blogbeitrag zugeschrieben, nie gereist. Ich glaube, war mal mit einer Ex-Freundin so ein Wochenende auf Borkum. Das war es dann auch. Ansonsten habe ich halt immer dann irgendwie gearbeitet oder auch kein Geld für Urlaub gehabt. Bis ich dann Anne kennengelernt habe und wir dann gleich einen ganzen Monat auf Madeira waren. Und oh Wunder, das hat mir dann doch irgendwie gefallen. Und
Anna hat dich gezwungen, zum
genau.
Arzt zu gehen und dann mit dir Urlaub zu machen. Ja.
Ja, muss man wirklich sagen. Es war auch gar nicht so witzig, wie es jetzt im ersten Moment klingt. Ich hatte richtig, richtig Schweißausbrüche, Angstzustände, wo wir dann auf dem Weg zum Flug, also vorher schon. Ne? Irgendwann sagte sie auch so, du nimmst auch deinen Laptop nicht mit. Und da ging ja dann irgendwann gar nichts. Den durfte ich dann schlussendlich doch mitnehmen und hatte das dann auch irgendwie geschafft, ins Flugzeug zu gehen. Aber die Zeit bis dahin war nicht schön. Und es war wirklich der Moment, wo wir so aus Hamburg dann abgehoben sind und Hamburg immer kleiner wurde. Und richtig in meinem Körper wurden die ganzen Probleme auf einmal irgendwie immer kleiner. Ich habe immer mehr Abstand dazu gewonnen, so. Und das war, ja,
Dann hast du
das würde ich,
losgelassen.
habe ich das erste Mal so ein bisschen losgelassen und habe habe gemerkt, so, ey, jetzt geht's eh nicht mehr zurück, was soll ich jetzt machen? Ich habe ja für Notfälle habe ich ja Handy und Laptop mit, so irgendwie wird es schon funktionieren. So, und dann habe ich gedacht, komm, so wie ich sonst aussage, guck nach vorne und hör auf rum zu.
Und oh Wunder, es hat funktioniert.
Ich lebe immer noch.
Genau. Heiko, wovon träumst du heute als Heiko und als Geschäftsführer Heiko? Heiko privat und Heiko Geschäftsführer.
Genau, also da würde ich gleich privat dann anknüpfen, weil es kommt jetzt immer erst privat und dann die Arbeit. Würde da gleich dran anknüpfen, wirklich diesen kleinen Kastenwagen mit einem Dachzelt und Anna eingepackt und los. Und eigentlich das, was ich dann so arbeite, auch remote machen zu können. Teilweise, ich bin aber natürlich auch, dann kommen wir jetzt zur Arbeit, sehr gerne an den Kreativorten. Und da möchte ich natürlich weitere Kreativorte finden, weitere Grundstücke, Gebäude, die für so eine Entwicklung bereit sind, Investoren finden, die mit uns so eine Projekte umsetzen möchten und immer mehr Menschen zusammenbringen. Und ja, wenn das irgendwann sogar international wird, wird es natürlich großartig. Aber jetzt haben wir uns erstmal den Dachraum vorgenommen und von daher haben wir da beruflich auch eine ganze Menge vor. Und das sind erstmal so die privaten und beruflichen Träume.
Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei, euch beiden, also eurem ganzen Team, aber ich meine jetzt ist speziell dich und Anne, weil ich weiß, dass ihr euch da gegenseitig unterstützt, auch beruflich. Wir kommen zum Schluss, Heiko. Ich habe nur noch zwei kurze Abschlussfragen. Und die erste lautet, was würde das Kind, das du einst warst, über den Menschen denken, der du jetzt bist?
Boah. Ja, da dreht sich bei mir gleich alles um im Magen. Ich glaube, so weit bin ich noch nicht, dass ich so eine Frage beantworten kann, dass ich
dann lassen wir sie stehen.
Den Vergleich hinbekomme zwischen mir und meinem Kind von früher. Das braucht man.
Dann lassen wir sie stehen. Danke für deine Ehrlichkeit. Du hättest ja jetzt auch alles Mögliche sagen können. Was würdest du dir für unsere Welt an Veränderung wünschen?
Dass Menschen wieder miteinander sprechen.
So ist das. Das unterschreibe ich doppelt. Ja, danke, dass wir beide heute miteinander sprechen durften. Guck mal, wir haben die Zeit eingehalten. Ich musste ein bisschen durchhetzen, weil ich weiß, dass du einen Folgetermin hast. Du bist ja ein voll beschäftigter Geschäftsführer, Unternehmer und wir wollen dein Magengeschwür nicht riskieren oder Schlimmeres. Deshalb halten wir natürlich Termine ein und versetzen dich nicht in Stress. Mein persönliches Anliegen ist, Anne ganz liebe Grüße an dieser Stelle zu bestellen. Ich werde alles verlinken. Wir haben so ein paar Sachen genannt, die wir nicht erklärt haben. Alsenhof zum Beispiel habe ich mir aufgeschrieben, das hast du im Nebensatz erklärt. Das verlinke ich auch alles, damit die Leute, die uns zuhören, auch nachverfolgen können, wo man euch und eure Ideen, Kreativorte findet. Annes Webseite, deine Webseite und alles, was sie da tut, wird in den Shownotes versehen. Ich danke dir. Ich danke dir vielmals. Ich wünsche dir alles Gute. Irgendwann mal im Camper oder im Kastenwagen mit dem Zelt oben drauf, mit Anne und Hund irgendwo im Süden zu sitzen und Sterne zu beobachten. Und vielleicht hören wir uns wieder in 2, 3 Jahren oder 4 oder 5, wie auch immer.
Sehr gerne.
Und dann schauen wir, wie weit deine Erkenntnisse gewachsen sind.
Anna, vielen lieb Dank. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mal so tief in diese Themen auch ein bisschen reinzugehen. Und dir noch einen schönen Tag.
Wünsche dir auch. Tschüss, Heiko.
Tschüss.
Hallo, du da draußen. Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Am Ende habe ich eine ganz besondere Bitte an dich. Wenn auch du eine spannende Geschichte zu erzählen hast, fühl dich hier und jetzt dazu eingeladen, mich anzuschreiben, mich anzurufen oder persönlich anzusprechen. Vielleicht bist du der nächste Gast, die nächste Gästin in meiner nächsten Podcast-Folge. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn es dir gefallen hat, abonniere und empfehle den Podcast gerne weiter. Natürlich freuen sich meine Gäste und ich über eine positive Bewertung in deiner Lieblings-App. Nur so kann der Podcast wachsen. Bis zum nächsten Mal in meinem Podcast mit dem Herzen voraus. Deine Anna.